Gebete unserer Seele, wenn das Leben vom Glauben berührt wird. Das ist unsere Predigtreihe, die wir letzte Woche mit Psalm 1 gestartet haben. Mit den Psalmen liegen uns ja Gebete bzw. Lieder des Volkes Israel vor, die auch von unserem Herrn Jesus und der Urgemeinde gebetet und gesungen wurden. Und die gesamte Kirchengeschichte hindurch Menschen geholfen haben, ihren unterschiedlichen Emotionen und Gefühlslagen Ausdruck vor Gott zu verleihen. Es sind Gebete der Seele, Gebete der Herzen, die hoffentlich auch zu Gebeten deiner und meiner Seele werden können. Und wie bereits gesagt, wollen wir heute mit Psalm 13 starten. Hier tut sich bei mir nichts. Könntet ihr vielleicht von vorne weiterschalten hier? Entweder ist vielleicht die Batterie leer. Genau, Psalm 13. Wer seine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen und mitlesen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Dem Vorsänger ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Pläne in meiner Seele hegen, Kummer in meinem Herzen bei Tag? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht entschlafe zum Tod. Dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt. Meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Rettung frohlocken. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Ein relativ kurzer Psalm, den ich folgendermaßen für die Predigt überschrieben habe. Bitte eins weiter. Genau. Wenn du Gott nicht mehr verstehst. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du deinen Gott, deinen Herrn einfach nicht mehr verstehst. Ich kenne das aus der Ehe. Ich verstehe manchmal meine Frau nicht und wie sie sich verhält. Und ihr wird es mit mir ähnlich gehen. Aber haben wir das auch schon mal in Bezug auf unseren Herrn erlebt, auf Gott, dass wir nicht verstehen, warum er gerade so handelt, wie er gerade handelt, plötzlich fern zu sein scheint? David beschreibt so eine Situation. Wie lange noch? Wann sind wir endlich da? Ich glaube, diese Worte haben einige von euch in der letzten Zeit schon mal gehört oder werden es demnächst hören, wenn es in den Urlaub geht mit den lieben Sprösslingen. Ja, so eine Fahrt nach Ungarn, Kroatien, wo auch immer man hinfährt, kann ja auch lang werden. Und wenn dann zum 132. Mal gefragt wird, wie lange noch, dann wird das für die Eltern dann auch nervig werden. Kennen wir alle, ich sehe schon so manche schmunzelnden Gesichter. Nun aber, ich kann mir vorstellen, dass viele von uns diese Frage aber auch aus anderen, weitaus schwerwiegenderen Lebenssituationen kennen. Und David stellt diese Frage gleich viermal. Die Elberfelder übersetzt etwas anders. Bei mir heißt es, bis wann, Herr? Aber andere Übersetzungen, da heißt es, wie lange noch? Viermal. Und diese Betonung auf viermal bringt im Grunde genommen nur die Intensität seiner Not zum Ausdruck. Es wird uns in diesem Psalm nicht von einer klaren Zuordnung zu einer bestimmten Lebenssituation von David berichtet, wie wir das aus manch anderen Psalmen kennen. Aber seine Not ist immens. Das machen die ersten Verse deutlich. Und sie wird Gott in klagenden Fragen vor die Füße gelegt. Und das ist gleich mein erster Punkt, die nächste Folie. Klagende Fragen. Und schauen wir mal genauer hin. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Wie lange noch? Wie lange noch soll dieser Zustand anhalten, Herr? Ich fühle mich von dir vergessen, ich fühle mich von dir allein gelassen. Ich spüre dich nicht mehr. Ich höre dich nicht mehr. Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? David erfährt, zumindest von seiner Wahrnehmung her, dass Gott sein Angesicht verborgen hat, das heißt, damit von ihm abgewandt hat. Und seine Seele leidet darunter. Wir merken, hier werden Seele und Herz als Synonyme austauschbar gebraucht. Schauen wir nochmal in unseren Text rein. Bis wann soll ich Pläne in meiner Seele hegen, Kummer in meinem Herzen bei Tag? Bei Vers 3 lohnt es sich mal, andere Übersetzungen zu Rate zu ziehen. Die bringen das manchmal noch ein bisschen stringenter auf den Punkt. In einer Übersetzung, dann nagt der Kummer förmlich am Herzen, bis davon vielleicht gar nichts mehr da ist. Er wird schier aufgefressen von den Sorgen, die ihn bedrängen. Eine tiefe Traurigkeit umfängt David. Vielleicht sind hier angedeutet Phasen der Depression. Erkennst du dich wieder? Merkst du, hoppla, hier sind ja Dinge angesprochen, die auch aus meinem Herzen kommen könnten. Diese Situation kenne ich. Das habe ich auch erlebt. Und vielleicht ist der ein oder andere hier und sagt, das ist meine Situation, wie ich sie momentan erlebe. Wie ich zu Gott schreie, Herr, wie lange soll ich das noch aushalten? Ich schaffe es nicht mehr. Ich komme an die Grenzen meiner physischen Kraft, meiner psychischen Kraft. Wie lange noch? Wie lange muss ich noch warten, bis du eingreifst und Veränderung schenkst? David meint, diese Last allein tragen zu müssen, die ihm zu schwer wird, die ihm zur Qual wird und an ihm nagt, ihn auffrisst. Und dann kommt noch ein ungenannter Feind hinzu. Ist damit Saul gemeint oder sein Sohn Absalom, die ihm ja beide phasenweise das Leben sehr schwer gemacht haben, ihm nach dem Leben getrachtet haben? Ist dieser Feind für diese Not verantwortlich oder kommt dies nur noch die Not verschärfend hinzu? All darauf bekommen wir keine Antworten. Aber was deutlich wird, ist die Aussage, wie lange noch, Herr? Ich halte das nicht mehr aus. Wenn du so empfindest, oder wenn du weißt, ja, solche Phasen kenne ich sehr gut aus meinem Leben und wer weiß, wann die nächste auf mich zukommt. Was können wir aus diesen ersten drei Versen für unser Leben ermutigend mitnehmen? Nun, ich würde sagen, mach es wie David. Bring deine Fragen als Klagen vor deinen Gott. Es geht dir nicht darum, Gott anzuklagen, aber zu klagen, die Not herauszuschreien und Gott das zuzumuten, das dürfen wir. Gott kann damit umgehen, mit solchen klagenden Fragen, mit diesem schieren Unverständnis und dieser immensen Verzweiflung. Sprich es aus, so wie dir es gerade zumute ist, ohne Rechtschreibprogramm und ohne Filter. Wir müssen Gott nicht mit wohlformulierten Gebeten begegnen, sondern wir dürfen ihm unsere Herzensnot so herausschreien, wie uns gerade zumute ist. Gott hält das aus. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ihn ehrt, wenn wir uns in unserer Not und Verzweiflung an ihn wenden und um seine Hilfe und sein Eingreifen bitten. Und genau das hat Jesus am Kreuz uns vorgelebt, als er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf seine Frage meinen wir, die Antwort zu kennen. Aber in Bezug auf unsere Not, ja, da verstehen wir das Handeln Gottes oft nicht. Warum, Herr? Wie lange noch? Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Die nächste Folie bitte. Und da geht es über von klagenden Fragen zu konkreten Bitten. In einer belgischen Krimiserie Unit 42 ist die Hauptperson ein Ermittler, der zugleich alleinerziehender Vater von 3 Kindern ist, mit allen Herausforderungen. In einer Szene, die ich sehr berührend fand, geschieht Folgendes. Er ist zu Hause, 2 seiner Kinder streiten sich und da sein Sohn, circa 8 Jahre in dem Moment, in der Schule was ausgefressen hat, meint der Vater auch hier, ihn bei diesem Streit als Schuldigen ertappt zu haben, zitiert ihn zu sich und stellt ihn ziemlich unsanft zur Rede. Und auf einmal wird es totenstill in der Situation. Der Junge guckt seinen Vater an und sagt: Nimmst du mich bitte in den Arm? Was der Vater natürlich sofort gemacht hat. An diese Situation, an diese Szene wurde ich erinnert, als ich mich hier auf diesen zweiten Punkt vorbereitet habe. Auch an Davids Verhalten ändert sich etwas. In diesen wenigen Versen des Psalms. Ich weiß nicht, ob uns das beim Lesen aufgefallen ist. Er gab sich nicht seiner Verzweiflung weiterhin, sondern lieferte sich seinem Gott aus. Und er wendet sich weiter an Gott, dessen Handeln er momentan absolut nicht versteht. Aber nun lesen wir ganz konkrete Bitten. Er sagt: Schau her, sieh mich wieder an. Man könnte auch sagen: Wende dein Angesicht mir wieder zu. Mit Gottes Angesicht ist ja sein Segen gemeint, seine Freundlichkeit, seine Güte und Fürsorge. Das, was David am meisten vermisst und neu sucht, ist das Angesicht Gottes. Es geht ihm in erster Linie überhaupt gar nicht um die konkreten Folgen seiner Not, in der er sich befindet. Sondern das Schlimmste, was David erfährt in der Situation, ist, dass Gott weg zu sein scheint. Schau her. Und ein zweites: Antworte mir, rede doch wieder mit mir und zu mir. Man könnte auch sagen: Herr, nimm mich doch einmal in den Arm. Lass mich wieder spüren, dass du da bist. Dass ich mir meiner Gotteskindschaft wieder neu bewusst sein darf. David hört Gott nicht mehr in seiner Notlage, aber er hat nicht aufgehört, zu Gott zu reden. Und genau das wollen wir hier an dieser Stelle auch von David lernen und übernehmen. Auch wenn wir den Eindruck haben, Gott spricht nicht. Wie schnell legen wir dieses Buch beiseite, weil wir in solchen Phasen den Eindruck haben, bringt ja sowieso nichts. Ich mache dir Mut, hör nicht auf. Und wenn es für dich nur eine trockene Übung ist Und wenn es für dich in dem Moment nur tote Buchstaben zu sein scheinen, hör nicht auf, in dieses Buch hineinzuschauen, durch das Gott zu dir reden und reden wird. Und hör nicht auf, all das, was dein Herz voller Not und Verzweiflung zerreißt, ihm zu sagen. Mach hell meine Augen als dritte Bitte. Belebe mich wieder, schenke mir neuen Lebensmut, ist damit gemeint. Stärke mich, richte mich wieder auf. Er verzweifelt am Leben. Aber er weiß auch, der ihm Leben geschenkt hat, physisches Leben, der kann ihm auch wieder neuen Lebensmut schenken. Eine neue Lebensperspektive für die Zeit, die vor ihm liegt. Und seine Bitten untermauert David mit einem wichtigen Argument. Damit der Feind, und im zweiten Teil wird von diesem Feind in der Mehrzahl sogar gesprochen, damit der Feind nicht über ihn triumphiert und den Sieg davonträgt. Nun, ich glaube, hier merken wir, dass es David nicht allein um sein eigenes Wohlergehen und Überleben geht, sondern um die Ehre Gottes. Denn er weiß, seine Feinde sind zugleich auch Gottes Feinde. Und wenn er zu Fall kommt, dann könnten diese Feinde auch höhnisch über die Macht Gottes reden. Doch bei Jesus lesen wir im Grunde genommen, wie sehr ihm die Ehre des Vaters am Herzen lag. Und er alles daran setzte, den Willen des Vaters anzunehmen und zu tun. Und dann eine weitere Folie. Wir kommen von den klagenden Fragen über die konkreten Bitten hin zum konsequenten Vertrauen. Das lesen wir im letzten Vers, Vers 6. Ich möchte auch hier beginnen mit einer kleinen Geschichte. Im Jahr 2006 zog eine Familie in den äußersten Osten Deutschlands nach Görlitz, um dort eine Gemeinde zu gründen. Sie hatten vorher Bibelschule Brake absolviert, 2002. Und er hat sich dann auch bei der FTH weitergebildet. Und nun waren sie dort motiviert, um ganz am östlichsten Rand von Deutschland Gemeinde Jesu zu bauen. Und es kamen Menschen hinzu, eine kleine Gruppe gründete sich, eine kleine Gemeinde wurde gegründet und man merkte, man braucht mehr Platz. Und an diesem Ort gab es eine Art Kulturheim, Tivoli genannt. Und ja, sie waren am Überlegen, ob das nicht das richtige Gebäude für sie wäre. Vielleicht etwas überdimensioniert. Sie waren damals 30 Gemeindemitglieder und noch einige Freunde. Aber sie haben es gewagt. Ein riesen finanzielles Projekt. Und sie haben sehr viel Eigenleistung reingesteckt. 2016 sollte nach dem Christi-Himmelfahrtswochenende feierlich das Haus eingeweiht werden. Und man wollte am Samstag, hatte man noch mal einige junge Familien eingeladen, mit ihren Kindern zu kommen, um Hand anzulegen und den letzten Dreck wegzuputzen, damit am Sonntag ein feierlicher Gottesdienst gefeiert werden konnte. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde dieser Gemeindegründer von der Polizei aus dem Bett geholt und zu diesem Tivoli geholt, das in Flammen stand. Brandstiftung, wie sich im Nachhinein rausstellte. Ein Schaden von 3,5 Millionen Euro. Der Mann, ich kann mich nicht richtig reinversetzen, aber vielleicht kann man so ein bisschen nachverstehen, er verstand die Welt nicht mehr. Er verstand Gott nicht. Er stand hier vor diesem Haus, was man nur noch kontrolliert abbrennen lassen konnte. Und er wusste, in wenigen Stunden würden die Familien mit ihren Kindern ganz mutig und frohgemut anrücken, um dort zu putzen. Er blieb bis zum Morgen und nahm diese Leute in Empfang, gar nicht wissend, was er sagen würde. Und als sich die jungen Eltern mit ihren Kindern durch diese Polizeiabsperrung nach vorne drängten und das sahen, fassungslos, die Kinder weinten bitterlich, auch die Eltern. Und wisst ihr, was diese junge Gemeinde an diesem Abend gemacht hat? Sie haben einen Lobpreis-Gottesdienst gefeiert in der Ruine. Sie haben natürlich ihre Verzweiflung Gott ausgedrückt, aber sie haben ihn angebetet, ihn gelobt. Ich kann mir das kaum vorstellen. Ich habe mir versucht, das vorzustellen, wenn das hier mit diesem Haus passieren würde. Sie haben danach mehrfach Gottes Wunder erlebt. Die Versicherungen haben mehrere Gutachter geschickt. Die Versicherungssumme wurde komplett bezahlt, übernommen. Mittlerweile haben sie wieder neue, schöne Räumlichkeiten. Auch diese Geschichte fiel mir ein. Ich habe sie allerdings auch erst gestern gelesen. Ich habe sie vorher schon mal gehört, aber gestern noch mal gelesen. Und ich musste auch an diesen Psalm denken. Wie kommt David dazu, der vorher so verzweifelt seine Not zu Gott ausdrückt mit diesen klagenden Fragen? Und in Vers 6, wenige Zeilen weiter, sagt er, ich aber, ich habe auf deine Güte, in anderen Übersetzungen steht Gnade, vertraut. Mein Herz soll über deine Rettung frohlocken. Das gleiche Herz, was wenige Verse vorher noch von all dem Kummer aufgefressen worden ist, wird jetzt dazu aufgefordert, Gottes Rettung zu preisen. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Wow. Noch einmal verändert sich etwas in diesem kurzen Psalm. In Vers 6 hat man den Eindruck, dass David durchdrungen ist, der Knoten geplatzt ist und er nun ganz anders seiner Not begegnen kann. Seltsam. In solch einem kurzen Gebet findet sich eine Dynamik von klagenden, ja verzweifelten Fragen hin zu einem konsequenten Vertrauen in Gottes Gegenwart und Gnade. Hat sich seine Not in Luft aufgelöst? Erfährt David, während er diese Zeilen schreibt, durchlebt und betet, eine sofortige Reaktion Gottes? Ich glaube eher nicht. Und auch in unserem Leben ist das eigentlich in den seltensten Fällen die Erfahrung, die wir machen. Doch nun gibt er seinem Herzen den Auftrag, das Sorgen sein zu lassen und stattdessen über Gottes Rettung zu jubeln. Ich finde das eine ganz schöne Herausforderung, solch ein emotionaler Stimmungsumschwung in sich selber stattfinden zu lassen. Aber David will diesen inneren Umschwung äußerlich begleiten durch das Singen eines Lob- und Dankliedes. Eben noch türmten sich die Sorgen der Verzweiflung über seinem Leben zusammen und sein Herz war verzagt. Und nun strahlt der Psalm am Ende voller Dankbarkeit über die erfahrene Güte und Fürsorge Gottes. Kann ich das auch erleben? Was war Davids Geheimnis? Nun, einige Dinge möchte ich uns mitgeben. Zunächst einmal das bewusste und konsequente Festhalten an Gottes Gnade. Trotz der Umstände, die dies alles momentan in Frage stellten, daran festzuhalten, dieses Seil nicht loszulassen. Und dann ein zweites, das sich Erinnern an Gottes Handeln in der Vergangenheit. Das wird am Ende dieses Psalmes nicht ganz so deutlich, aber gerade im letzten Vers, denn er hat wohlgetan an mir. Natürlich könnte man das darauf hindeuten, dass Gott in diesem Moment eingegriffen hat, aber ich würde eher dahin tendieren zu sagen, David wurde mehr und mehr bewusst, zurück sich erinnernd an seine Vergangenheit und an all die Erfahrungen der Fürsorge und Gnade Gottes, die ihn bis hierhin gebracht haben. Natürlich gab es diese Höhen und Tiefen, aber immer hat er die Treue Gottes hindurch erleben dürfen. Und daran erinnert er sich. Und wie oft hast du und ich, wie oft haben wir schon Gottes Fürsorge und seine Hilfe erfahren in früheren Zeiten? Daran wollen wir uns erinnern. Es bedeutet ein bisschen Denkarbeit, Nachdenken und dann kommen wir zum Danken über all das, was Gott bereits längst in unserem Leben getan hat. Und daraus resultiert dann auch das Vertrauen in die Zukunft, nämlich das Vertrauen, dass dieser Gott erneut helfen wird. Er ist ja nicht fern, wie meine Wahrnehmung ist. Ich bin nicht verlassen und allein. In Jesus hat er sich uns allen barmherzig zugewandt. Und die Zeichen seiner momentanen Fürsorge sollten wir auch wahrnehmen und verarbeiten, nämlich in Lob und Dank. David sagt hier, ich will, eine ganz bewusste Entscheidung, sich gegen diese gravierende Not zu stellen, mit der Aussage, ich will mich dieser Not entgegenstellen, indem ich ein Loblied zur Ehre Gottes singe. Und wisst ihr, als Gotteskind hast du Gottes grundlegende Rettung bereits erfahren. Ein für alle Mal. Dafür steht das Kreuz. Lasst uns in all unseren Nöten immer wieder neu darauf blicken und festhalten, ja, auch wenn ich momentan wirklich diese Erfahrung mache, meine Wahrnehmung für mich in dem Moment real ist. Gott scheint fern zu sein. Er scheint mich nicht zu hören. Er scheint nicht zu mir zu sprechen. Aber dass wir diese Dinge nicht als die Realität unseres Lebens anerkennen, sondern auf das Kreuz schauen, in dem Gott sein Angesicht uns liebevoll zugewandt hat. David hatte keinen Psalter, den er aufschlagen und zur Ermutigung lesen konnte in seiner Situation. Dieser entstand ja erst unter anderem auch durch ihn bei der Verarbeitung seiner Lebenssituationen, seiner Ängste, seiner Sehnsüchte, seiner Nöte. Sie sind geschrieben worden von Menschen, die Gott und auch uns ihre Gefühlslage, wie es ihnen ums Herz ist, offen hinlegen. Manchmal sind wir erschrocken, wenn wir manche Aussagen lesen, was da an Zorn, an Wut hervorkommt. Aber das hat etwas mit dieser Verarbeitung ihrer Lebenssituation zu tun und in dem Wissen, Gott kann ich meine Gefühle offenbaren, weil er sie ja sowieso kennt. Wir sind Menschen mit Gefühlen und Emotionen. Gott hat sie uns geschenkt. Gott hat uns so gemacht. Sie sind geschrieben worden von Menschen, die Gott und auch uns eben ihre Gefühlslage offenlegen. Sie sollen uns ermutigen, von ihnen, von diesen Menschen zu lernen und gleichsam Gott ganz offen und ehrlich zu suchen und ihnen zu begegnen. So ermutigt uns Psalm 13, uns unsere klagenden Fragen Gott zu stellen, aber dort nicht stehen zu bleiben, sondern zugleich ihm ganz konkrete Bitten zu nennen. Vielleicht diese Aussage, Herr, nimm mich einmal in den Arm. Ich brauche das jetzt, deine Gegenwart zu spüren. Und während wir so mit Gott reden und ihn suchen, mag er unser Herz anrühren und uns an seine Gegenwart und Hilfe erinnern, die wir vor lauter Not vergessen hatten. Wo wir plötzlich vor lauter Not und Verzweiflung einfach nicht die Augen für hatten, für seine Realität, für die Wahrheit seiner Gegenwart und Zuwendung. Und so können wir fähig sein, auch unser Klagegebet mit einem Danklied auf den Lippen zu beenden. Und noch etwas macht dieser Psalm deutlich, und damit möchte ich schließen. Eine letzte Folie. Da steht, letztlich geht es im Glauben nicht darum, Gott zu verstehen, sondern ihn zu erkennen und ihm zu vertrauen. Amen.